Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In Musik für einen Gast spricht in den nächsten 5 Viertelstunden Elmar Weingarten unter anderem über seine Lieblingsmusik. Seine Laufbahn sah zunächst gar nicht danach aus, als ob er einmal ein prominenter Orchesterintendant würde. Studiert hat er Ökonomie und Soziologie. Erst später wandte er sich der Musik zu und wurde Leiter der Musikabteilung der Berliner Festspiele. Unter anderem war er auch Intendant der Berliner Philharmoniker und des Ensemble Modern. Seit 2007 ist er nun in Zürich als Intendant der Tonhalle-Gesellschaft. Und noch immer hat Elmar Weingarten, der in diesen Tagen seinen 70. Geburtstag feiern kann, so viel Energie, dass es ihn überhaupt nicht stört, 7 Tage die Woche zu arbeiten. Eva Oertle hat mit ihm gesprochen.
Elmar Weingarten, Sie haben als Intendant der Tonhalle-Gesellschaft Zürich einen sehr zeitintensiven Job. Sie haben mir gesagt, Sie würden lesen, hätten aber sonst keine Hobbys. Was haben Sie denn gestern an diesem strahlenden Sonntagnachmittag gemacht?
Da habe ich Programme gemacht für die nächste Saison noch und hatte das erfreuliche Erlebnis, dass Christoph von Dochner mich angerufen hat, dass er doch kann. Und was bisher nicht klar war, er kann eine Woche zusätzlich in der nächsten Saison machen. Darüber habe ich mich sehr gefreut und dann haben wir über Programme diskutiert.
Das heißt, Sie sind sozusagen 7 Tage die Woche mit Ihrem Job beschäftigt.
Ja, das ist schon richtig. Und es ist auch nicht schlimm, vor allen Dingen, wenn es dann eine erfreuliche Geschichte ist.
In einem Interview haben Sie gesagt, Musik ist mein Lebenselixier. Ihre große Affinität zur klassischen Musik, und zwar von Bach bis Luigi Nono, das sieht man auch an Ihren Musikwünschen. Woher kommt Ihre Faszination für die klassische Musik?
Ich bin da auch nicht ganz sicher, woher das kommt. Ich bin Waldorfschüler und da ist man ja stigmatisiert und geprägt. Ich glaube, das hatte schon was damit zu tun, dass man dann sehr früh konfrontiert wird mit einfach Kultur und auch Musikkultur.
Inwiefern stigmatisiert?
Naja, als Waldi läuft man dann zeitlebens rum. Also man ist dann irgendwie, wenn irgendwas nicht so richtig läuft, so down to earth ist, dann sagen die, ist halt ein Waldi. Und insofern, diese Art von Stigmatisierung erlebt man hier und da. Aber doch einfach seltener. Aber es ist für die Entwicklung, für mich als Kind war das schon sehr wichtig. Also ich war die ersten 8 Jahre auf einer Waldorfschule und die haben mich dann schon geprägt. Und dann war in der Familie war Musik ein Thema. Meine Eltern haben sehr viel Musik gehört und geliebt. Meine Großmutter war Pianistin und ich glaube, daher kommt es.
Haben Sie selbst auch ein Instrument gespielt?
Oder ja, ich habe Klavier gelernt, aber völlig unpräsentabel ist das geworden, sodass ich also da ein wenig Vergnügen dran hatte, weil es nie so war, wie ich es gerne gehabt hätte. Ich habe also nie richtig Musik studiert, aber immer Musik erlebt.
Sie waren ab 1985 Leiter der Musikabteilung der Berliner Festspiele, dann ab 1990 Intendant beim Radiosinfonieorchester Berlin, dann Intendant bei den Berliner Philharmonikern und schließlich seit 2007 Intendant der Tonhalle-Gesellschaft Zürich. Dadurch sind Sie natürlich mit sehr vielen bedeutenden Musikern in Kontakt gekommen und ein denkwürdiges Ereignis war, dass Sie es geschafft haben, den berühmten Pianisten Wladimir Horowitz, der seit mehr als 50 Jahren nicht mehr in Deutschland gewesen war, 1986 nach Berlin und Hamburg zu holen. Wie haben Sie das geschafft?
Ja, das ist eine komplexe Geschichte, kann man sagen. Ich hatte bei den Berliner Philharmonikern im September 85 angefangen und dann hat mein Chef, der wirklich wunderbare Ulrich Eckert, mir einen Artikel von Joachim Kaiser zugeschickt, der Horowitz besucht hatte in New York und dann hat der so einen kleinen gelben Zettel dran geklebt, holen Sie den und E-Punkt. Und ich dachte jetzt, der ist verrückt geworden, weil ich natürlich von Horowitz viel wusste. Ich habe alle Platten gesammelt schon als Kind und dann ist mir das irgendwie gelungen. Es war ein unglaublich schwieriger Prozess, aber der dann plötzlich ganz einfach lief, weil ich also Vertrauen geschenkt bekommen hatte von seinem Manager, der zunächst sehr, sehr rüde mit mir umging, aber dann offensichtlich eine Chance sah, Horowitz in Deutschland zu präsentieren, mit mir zusammen. Und man muss sich überlegen, Horowitz hat 60 Jahre lang in Deutschland nicht konzertiert, mit gutem Grund. Und für mich war das also damals der erste Vertrag, den ich abgeschlossen hatte. Und es war wirklich verblüffend, dass es gelungen war. Und es war dann ein ganz großes Ereignis.
Und Sie haben dann einfach beim Manager angerufen?
Ja, ja, ich habe den Manager angerufen und dann haben die mir gesagt, er kommt nie nach Deutschland, schminken Sie sich das mal ab. Und dann bin ich dann doch hartnäckig geblieben und habe mit ihm gesprochen, mit dem Manager. Und nach 10 Minuten hatte er völlig umgeschwenkt und hat gesagt, I tell you what we'll do. Und dann haben wir einen Plan entwickelt, wie wir Horowitz nach Deutschland kriegen. Und das war in Mailand. Und dann war einen Tag später, es war am Samstag und am Sonntag war das Konzert. Horowitz spielte eigentlich immer nur Sonntagnachmittag. Und dann nach dem Konzert war ich eingeladen zum Essen. Da waren ganz viele Leute und dann kam dieser Peter Gelb, der jetzt an der Met der Chef ist, auf mich zu und sagt, Elmar, do you want to meet Horowitz? Und dann habe ich gesagt, natürlich. Und dann bin ich hingegangen zu ihm. Und Horowitz hat mich dann angestrahlt und hat gesagt, next year I come to Hamburg and Berlin. Und ich war dann völlig verblüfft, guckte den Manager an und dann sagte der mir, ja, wir haben drüber geredet, let's see und so. Und dann war es noch sehr kompliziert und es hat aber dann geklappt.
Das war natürlich ein großes Erfolgserlebnis für Sie damals, dass Sie das ja noch nicht sehr lange gemacht haben. Sie waren ja schon seit Jahren Intendant.
Nein, ich war damals also Leiter der Musikabteilung geworden und zwar, das war ich dann zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht mal, sondern Horowitz war mein erster Vertrag, den ich vorbereitet hatte und mein Gesellenstück und dann haben sie mich nicht entlassen, so in der Probezeit und dann bin ich dabei geblieben.
Ihr erster Musikwunsch stammt aus diesem denkwürdigen Konzert in Berlin vom 18. Mai 1986. Was wünschen Sie sich da?
Es war eine Sonate von Scarlatti und was also an diesem Konzert so beeindruckend ist, es ist jetzt vor kurzem erst erschienen auf CD, ist diese Begrüßung. Da muss man sagen, das Berliner Publikum ist wirklich was Besonderes. Die können unglaublich enthusiastisch sein. Die können aber auch sehr böse sein und rüde. Und wenn einer nicht so gut spielt, dann merkt das der sofort sehr schnell. Aber bei dem Ereignis war so, er ist auf die Bühne gekommen, so 2-3 Minuten zu spät. Spannung war unheimlich groß und alle standen auf und begrüßten ihn. Und man hört das richtig bei einem Applaus. Und was Horowitz dann gelungen ist, ist eine Scarlatti-Sonate in völliger Ruhe und völlig ausgeglichen. Jeder Ton ist eine Perle, das zu spielen. Und das ist auch heute noch beeindruckend, wenn man das also hört, diesen Gegensatz dieser unglaublichen Euphorie und dann dieses unwahrscheinlich schöne, disziplinierte, nachdenkliche Klavierspiel.
Wladimir Horowitz bei seinem Live-Auftritt in Berlin am 18. Mai 1986 mit der Sonate in H-Moll, Kirkpatrick, Verzeichnis 87 von Domenico Scarlatti. Elmar Weingarten, wir haben gehört, wie das Publikum reagiert hat, als Horowitz auf die Bühne trat. Wie hat es nach dieser Sonate, die ja so ganz fein und ganz ruhig ist, wie hat das Publikum da reagiert?
Er hat noch zwei weitere gespielt von Scarlatti und dann war der Beifall wirklich groß und er hat einfach ein unglaublich gutes Konzert gegeben. Er war damals ja schon 82 und es gab so ein Jahr vorher in Japan ein paar Konzerte, die ihm wirklich misslungen sind und wir hatten dann auch alle Angst, wie er sich so in Form fühlt. Das Interessante ist ja bei ihm, dass er wirklich nur am Sonntag spielte und wenn er irgendwo gespielt hat, dann ist er eine Woche vorher hin.
Und immer noch am Nachmittag, oder? Und,
ja, immer noch um 16 Uhr. Und hat sich einfach ruhig vorbereitet. Und ich habe ihn dort jeden Tag im Hotel besucht. Er hatte dort einen Flügel hingestellt bekommen von uns. Und dann sagte er immer so, ich muss jetzt üben, otherwise I am in trouble. Und dann hat er sich immer noch mal versichert, ob er die Sachen noch richtig gekonnt hat und gekannt hat und auch noch also vom Gedächtnis her verfügbar hatte. Und das Schöne bei diesen Begegnungen war einfach, dass man immer wieder ja die Erfahrung vermittelt bekommen hat, wie so ein Künstler wie Horowitz sich ein Leben lang mit nicht allzu vielen Werken, aber doch so intensiv auseinandergesetzt hat, dass die so Teil des Lebens geworden sind. Auch die Astur-Polonaise von Chopin, wie er das macht, auch noch mit 82 Jahren, das ist einfach hinreißend. Und für mich war das also eine ganz wunderbare erste Erfahrung in dem Musikleben, was ich dann mit selbst mitgestalten konnte.
Sie haben gesagt, Sie haben Horowitz schon als Kind bewundert. Erinnern Sie sich noch, wann Sie ihn zum ersten Mal auf Schallplatte gehört haben?
Ja, da erinnere ich mich sogar sehr genau daran, weil ich mich da über meine Eltern geärgert habe. Meine Eltern haben mich immer losgeschickt, ich sollte also LPs kaufen und sie wollten also, dass ich das Tschaikowski-Konzert mit Horowitz kaufe. Und dann bin ich also in einem Laden gegangen und die hatten das nicht und dann habe ich das mit Ashkenazi gekauft, was übrigens eine wunderbare Aufnahme ist. Und dann kam ich nach Hause und dann haben sie mich nochmal rumgeschickt. Ich sollte die doch umtauschen mit Horowitz. Damals hatte ich ja zum ersten Mal Horowitz gehört und damals war ich 14 oder 15.
Sie sind in Gleiwitz geboren, in Oberschlesien. Sie sind dann mit Ihrer Familie nach Bayern gezogen. Ihr Vater war im Krieg im Untergrund. Sie waren damals noch ganz klein. Haben Sie da irgendetwas davon mitbekommen?
Nein, ich bin 42 geboren. Wir sind 44 dann auf ein kleines Dorf nach Bayern und mein Vater tauchte dann am 8. Mai wieder auf, zur großen Freude meiner Mutter. Aber so von diesen ersten 3 Jahren habe ich keine Erinnerung bis 45. Aber dann schon, weil wir dann in diesem kleinen Dorf lebten. Ich bin dort auch die ersten Monate eingeschult worden und dann sind wir nach Nürnberg gezogen und bin dort in die Waldorfschule gegangen. So begann sozusagen das Leben.
Und was für Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit in Bayern?
Ich bin in Nürnberg groß geworden und das ist eine wirklich sehr schöne alte Stadt und das war natürlich dann Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre und das Spannende war eigentlich, wie dieses Nürnberg wieder aufgebaut wurde. Es war völlig zerstört, die Altstadt, die wunderbare Altstadt und das Dürerhaus und dann haben wir immer wieder erlebt, wie Haus für Haus dann aufgebaut wurde und das Dürerhaus und die Burg und so weiter. Und für mich war dann etwas später dann das schöne Erlebnis, wie natürlich war die Oper, die in Nürnberg am liebsten gespielt worden ist, den Meistersinger von Nürnberg. Und dann war es immer so, dass dann im letzten Akt vor diesem letzten Bild ging der Vorhang auf und dann hatten die dann wirklich die alte Silhouette Nürnbergs schön aufgemalt und das ganze Opernvolk hat lebhaft geklatscht vor Freude, dass es das da gesehen hat, wie es mal war. Das ist für mich auch eine ganz wichtige Erinnerung an dieses Nürnberg.
Sie haben gesagt, dass Sie in der Waldorfschule waren. Dann sind Sie ja nach Köln gegangen und haben dort Soziologie und Ökonomie studiert. Wie kam dieser Entscheid?
Ich wollte eigentlich mit Musik irgendwas machen, Musikwissenschaft studieren. Ich hatte einen Vater, der sehr streng war und auch wusste, was er wollte und auch nicht so schätzte, was ich wollte. Und dann habe ich mir gedacht, ich gehe nach Köln, weil dort war es bekannt, das war die beste Ausbildung in Ökonomie damals und Soziologie, einer bestimmten Variante von Soziologie.
Was war denn Ihr Vater von Beruf?
Mein Vater war Versicherungsgeneraldirektor und ich hatte dann auch Köln gewählt, weil ich wusste, da ist gute Theaterwissenschaft und gute Musikwissenschaft. Und ich muss sagen, dann war ich sehr schnell wahnsinnig enttäuscht von dem, womit man sich dort in der Musikwissenschaft beschäftigte. Das waren dann Männerchöre im Siegerland und dann Dinge, die für mich völlig abwegig waren. Und ich war dann ganz froh, dass ich was anders machte. Und dann habe ich die Soziologie entdeckt. Und das über einen Professor Alfons Silbermann, der eben so ein ähnliches Schicksal hatte wie ich. Der Vater wollte, dass er Jurist wird, wollte eigentlich Musik machen und ist Soziologe geworden. Und bei mir war das dann ganz ähnlich.
Sie waren dann Assistenzprofessor für medizinische Soziologie in Düsseldorf, in Regensburg und in Berlin. Die Medizinsoziologie, die beschäftigt sich mit der Rolle und Bedeutung, die Krankheit und Gesundheit in der Gesellschaft haben und auch mit den Formen und Folgen ihrer gesellschaftlichen Behandlung. Was haben Sie da für Erkenntnisse gewonnen?
Auf der einen Seite habe ich dort unterrichtet, und zwar Medizinstudenten. Das ist hier wahrscheinlich in der Schweiz genauso. Und im Grunde genommen geht es darum, in der Medizinsoziologie, dass man den angehenden Ärzten vermittelt, dass Krankheit immer was mit dem gesellschaftlichen Umfeld zu tun hat, sowohl bei der Entstehung wie bei der Bewältigung. Und Sozialanamnese, das ist etwas, was man immer wieder machen muss, auch um die Krankheit sozusagen richtig zu verorten, weil der Kranke, der ist nicht nur ein Symptomträger, sondern er ist mehr, ist auch jemand, der die Symptome natürlich gestaltet und bewältigen muss und mit denen umgehen muss. Und das sind Prozesse, die selten allein passieren können, sondern eben zusammen mit einem Umfeld. Und das ist das Thema der Medizinsoziologie, und das habe ich damals sehr, sehr gern gemacht und auch sehr intensiv. Und wir haben wunderbare Forschungen dort gemacht, die auch ihre Effekte hatten. Wir hatten ein großes Projekt, medizinsoziologisches Projekt über Intensivmedizin. Und dort geht es also darum, wie die Beziehungen der Ärzte zu den Patienten, der Ärzte untereinander, Pflegepersonal, Patienten und Pflegepersonal mit Ärzten beeinflusst werden durch die medizinische Technologie, die hochgerüstete medizinische Technologie. Das war das Thema. Also das sozusagen als Beispiel, womit ich mich damals beschäftigt habe, bis 1985.
Sie waren also ungefähr 20 Jahre in diesem Gebiet tätig. Ja. Dann kam der Wechsel in die Welt der Musik. Das ist ja eben eigentlich kein Schritt, den man bei Ihrer Ausbildung erwartet. Wie kam das?
Neben meinem ganzen beruflichen Leben, ich muss sagen, ich habe das sehr gerne gemacht und habe dort auch Bücher veröffentlicht, Artikel geschrieben und viele junge Studenten unterrichtet und habe das auch sehr gerne, wirklich gerne gemacht. Aber dann habe ich mir tatsächlich überlegt, möchte das noch 20 Jahre machen. Und nebenher habe ich mich immer mit Musik beschäftigt, hörend und sehr intensiv, aber nie so, wie manchmal, man sieht ja, kennt ja diese Musikfans, die jeden Abend im Konzert sind. Und das war alles eher still für mich und einfach aus Liebe zur Musik. Und habe dort sehr viel kennengelernt. Und dann habe ich einen Kontakt vermittelt bekommen zu Ulrich Eckert, dem Intendanten der Berliner Festspiele. Und der hat mich dann nach ein paar Monaten angerufen, ob ich nicht kommen wollte, und versuchen wir das doch mal. Und dann habe ich, meine erste Aufgabe war eigentlich bei den Festspielen 1985 Claudia Abbado zu betreuen, und das habe ich dann gemacht.
Sie haben dann auch eine Reihe von Komponistenporträts konzipiert, unter anderem über Schnittke, Missia, Nono. Sie waren dann später, also nach 2000, auch beim Ensemble Modern tätig. Wie haben Sie den Zugang zur zeitgenössischen Musik bekommen?
Das erste Projekt, was ich erlebt habe, war Stockhausen, Stockhausens Carré. Mich hat das sehr fasziniert damals. Ich hatte vorher weniger neue Musik gehört, aber ich war damals schon in so der Phase, wo ich hunderte Brahms-Symphonien gehört hatte und mich freute über alles, was neu ist, dass man also neue Klänge hört. Das ist auch heute noch so. Bei den Berliner Festspielen, das war damals wunderbar. Wir hatten die Berliner Philharmoniker für den ganzen klassischen und romantischen und den Teil der großen Symphonik. Und der Schwerpunkt lag bei der Förderung neuer und neuester Musik. Und die Berliner Festspiele, die hatten auch damals wirklich großzügige finanzielle Mittel. Und wir haben wunderbare Projekte gemacht, eben 8 Komponistenporträts, Riem, Nono, Messiaen, Schnittke, Reimann, Isang-Yun, und hatten denen immer ein Wochenende gewidmet und konnten wirklich dort veranstalten, was wir wollten, und haben auch Kompositionsaufträge gegeben. Und das war zum Beispiel ein Schwerpunkt. Und das hat mich damals sehr, sehr fasziniert. Und dann, muss ich sagen, haben mich die Begegnungen mit diesen Komponisten fasziniert. Und der eindrucksvollste vielleicht, ich will niemandem Unrecht tun, weil Wolfgang Riem liebe ich auch, aber Nono hat mich schon sehr, sehr tief beeindruckt. Und vor allen Dingen Dort hatte ich Gelegenheit, weil wir ein Auftragswerk für Gidon Kremer gegeben haben, an Luigi Nono, wie schwierig es oft ist, solche Werke entstehen zu lassen, nicht? Und das haben wir dann unmittelbar miterlebt und das hat mich dann sehr, sehr beschäftigt und bewegt, so einen kompositorischen Prozess, so einen Schöpfungsakt mitzuerleben, wie schwierig der sein kann. Und seither bin ich da schon sehr, sehr fasziniert. Das ist für mich sehr wichtig.
Ihr nächster Musikwunsch, ein Ausschnitt aus Luigi Nonos Prometeo. Für viele wahrscheinlich nicht ganz einfach hörbare Musik. Wie können Sie jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern diese Musik ganz kurz näher bringen?
Prometeo, da geht es ja um die Tragödie des Hörens sozusagen. Und das ist eines der ganz großen Werke des vergangenen Jahrhunderts. Und dort gibt es eine Insel, die Hölderlin heißt und wo Luigi Nono sich mit Hölderlin-Texten beschäftigt, die dann bruchstückhaft nur erkennbar sind, aber wo er, wie ich finde, eine unglaubliche Stimmung aufleben lässt, die den Hölderlin wunderbar fasst, auch in seiner ganzen Enigmatik. Und das ist das, was mich an diesem Teil dieses großen Werkes so fasziniert.
Ein Ausschnitt aus Luigi Nonos Prometeo mit dem Ensemble Modern und dem Solistenchor Freiburg unter Ingo Metzmacher. Elmar Weingarten, Sie haben eine ganz besondere Beziehung zu diesem Stück.
Ja, und sie ist so stark, dass ich die gerne nochmal intensivieren würde, dadurch, dass ich das in der Tonhalle mache. Das ist mein Traum. In 2014 wird die Tonhalle geschlossen für ein Jahr und wird renoviert, zusammen mit dem Kongresshaus in Zürich. Und da wäre ich froh, wenn man sich verabschieden würde von dieser alten, noch nicht renovierten Tonhalle mit einer Aufführung dieses Prometheo. Und ich habe mit den Freunden, mit denen ich das auch früher gemacht habe, den Saal angeguckt und die sagten alle, der sei ideal dafür. Und interessanterweise habe ich mich erinnert an ein Gespräch mit Luigi Nono, wo ich mal gefragt habe, was ist eigentlich für dich sozusagen der ideale Konzertsaal? Und er sagte ganz spontan, die Schuhschachtel. Und die Tonhalle in Zürich, die ist natürlich eine Schuhschachtel, aber eine wunderschön ausgeschmückte und mit möglicherweise die beste Akustik. Manche sagen, es sei die beste Akustik in Europa. Es ist ein wunderbarer Saal und gerade für solche Dinge, die klingen müssen, wo also der Charme des Tons erhalten bleiben muss, ne? Das ist, hat man ja auch jetzt schon gehört bei diesen hohen Stimmen, ist die Tonhalle schlicht ideal. Und mein Traum ist, dass ich das da nochmal verwirklichen kann.
Wieso Schuhschachtel?
Ja, Schuhschachtel rechteckig. Nicht so wie die Philharmonie in Berlin, die zwar sehr schön ist und sehr gut funktioniert, aber dieser alte rechteckige Saal, der in Form, in den Proportionen einer aufgeblähten Schuhschachtel ist, das war für ihn sozusagen die ideale Konstruktion eines Konzertsaals. Hat mich verblüfft damals, aber es ist, vielleicht ist auch was Wahres dran.
Elmar Weingarten, Sie sind seit 1990 Intendant. Ich habe es vorher schon erwähnt, eben zuerst beim Radiosinfonieorchester Berlin, bei den Berliner Philharmonikern und jetzt bei der Tonhalle Gesellschaft Zürich. Ganz am Anfang haben wir es kurz erwähnt, Sie waren auch am Sonntag am Arbeiten. Wie sieht Ihr Alltag aus?
Das ist ein unheimlich komplexes Leben. Also ich formuliere das mal, Ihre Frage so um. Was ist sozusagen das Ziel? Ziel ist, zusammen mit einem künstlerischen Leiter, das ist jetzt in meinem Fall David Zinman, das war früher Ashkenazi und dann Claudia Abbado, ein Programmprofil herzustellen, was unterschiedlichsten Ansprüchen genügt. Das, also den Ansprüchen des Orchesters, das ist zunächst für mich das Wichtigste. Das ist also, das Orchester gute Programme hat, interessante Programme, Programme, an denen es wachsen kann, die es lernen kann, die es auch als Repertoire sich verfügbar machen muss. Es muss einen guten Draht zum Chefdirigenten haben und der Intendant muss einen sehr, sehr guten Draht zum Chefdirigenten auch haben, damit das alles reibungslos funktioniert. Und dann muss man Gastdirigenten finden, die das Orchester fordern und glücklich machen und mit denen es einfach gerne zusammenarbeitet. Das ist nicht ganz einfach, weil erstaunlicherweise gibt es Dirigenten, die bei dem Orchester gut funktionieren, beim anderen überhaupt nicht. Und da muss man immer sich genau überlegen, was braucht das Orchester und dieses Orchester und meine anderen beiden, die ich also gehabt habe. Und dann das Gleiche gilt für die Solisten. Auch dort gibt es Überraschungen, wo man denkt, ob das klappt, dann klappt's wunderbar und dann klappt's wiederum gar nicht. Und dann muss man ans Publikum denken. Und das ist in jeder Stadt anders. Das Zürcher Publikum liebt eher die alten, hergebrachten Komponisten. In Berlin gab es zwei unterschiedliche Publika. Bei den Philharmonikern war es ähnlich, aber gab es auch ein sehr, sehr gutes, aufnahmebereites Publikum. Aber sehr viel aufnahmebereiter und sehr viel abenteuerlustiger und neugieriger war beispielsweise das Publikum vom Deutschen Symphonieorchester, was ich also 5 Jahre geleitet hatte, zusammen mit Wladimir Ashkenazy. Und das sind so die Dinge, auf die man achten muss. Das ist sozusagen die wesentliche Aufgabe. Und dann ist die Aufgabe, dass natürlich man schauen muss, dass das Ganze finanziell funktioniert. Nicht? Man hat einen Rahmen. Hier in der Schweiz ist ja das Faszinierende, dass das eine Mischung ist aus privater Förderung und öffentlicher Förderung. 50-50. In Deutschland ist es anders. Da ist es 80 öffentlich und 20, manchmal noch weniger. So dass man da also andere Bedingungen hat, auch andere Möglichkeiten hat, bestimmte Dinge zu machen, die also kein Geld einbringen. Darauf muss man hier sehr achten. Das sind sozusagen die Aufgaben. Und dann hat der Intendant natürlich auch die Aufgabe, seine Verwaltung in einer Weise zu führen, dass die gerne arbeiten. Also das ist jetzt leicht gesagt, es ist manchmal nicht ganz einfach, aber in der Regel schon.
Wie machen Sie das?
Ja, in der Schweiz, muss ich sagen, ist es eigentlich in bestimmten Punkten ein bisschen einfacher als in Deutschland. Das ist eine Gesellschaft, die sehr viel Wert auf Harmonie legt und auf ausgeglichene Beziehungen. Und wenn man davon ausgeht, dass das alles dieser Weise sich realisieren kann, dann ist es relativ angenehm. In Deutschland sind alle etwas konfliktfreudiger und hauen einem auch mal was um die Ohren. Aber das hat dann auch wiederum den Vorteil, man weiß immer ganz genau, wo man dran ist.
Neben Ihrer Tätigkeit als Intendant sind Sie seit vielen Jahren auch Mitglied des Direktoriums des Bachfestes Leipzig. Wir hatten es vorher über Ihre Beziehung zu zeitgenössischer Musik. Was bedeutet für Sie die Musik von Bach?
Für mich ist Bach schon der Angelpunkt von aller Musik. Bartok hat ja mal gesagt, von den Komponisten glauben manche an Gott, aber alle glauben sie an Bach. Und ich glaube, da ist wirklich was da dran in dieser etwas lapidaren Äußerung. Und ich bin in dieses Direktorium aufgenommen worden mit zwei Größen sozusagen der Bach-Welt. Das eine ist Christoph Wolff, er ist Harvard-Professor und er ist Leiter des Bach-Archivs. Ein ganz großartiger Musikwissenschaftler, der nach der Wende dieses Institut übernommen hat, und dem Thomaskantor Christoph Biller. Ich bin dann natürlich, sitze dann dabei und wir besprechen die nächsten Programme und die unterhalten sich über Bach in einer Weise, die von einer minutiösen Kenntnis geprägt ist, die mich also wirklich einschüchtert. Also die Unterhaltungen laufen dann so, ist nicht in diesem Konzert die Kantate 123 besser oder 144? Das muss mir egal sein, weil ich mich dann nun wirklich nicht auskenne. Aber meine Rolle ist die, Projekte zu realisieren mit den Dirigenten, die ich kenne. Und im vergangenen Jahr hatten wir zum Beispiel René Jacobs eingeladen, die H-Moll-Messe aufzuführen, sowohl beim Bachfest in Leipzig, und ich habe sie dann auch nach Zürich eingeladen, ganz großartig. Aber da war ich dann verantwortlich für die Zusammenstellung Chor und Orchester und die Solisten und habe das dann auch mit René Jacobs machen können, weil ich eben diese Kontakte auch schon vorher hatte.
Wir hören jetzt das Osanna aus Bachs H-Moll-Messe, und zwar in einer Aufnahme mit dem Kollegium Vocale unter Philipp Herreweche.
Osanna, Osanna!
Osanna aus Bachs H-Moll-Messe in einer Aufnahme mit dem Kollegium Vocale unter Philipp Herreweche. Elmar Weingarten, Sie waren lange Zeit in Berlin als Intendant des Radiosinfonieorchesters und der Berliner Philharmoniker und eben auch als Kurator des Hauptstadtkulturfonds. Welche Form von Kultur haben Sie denn da vor allem gefördert?
Das war eigentlich die Zeit, wo ich dachte, jetzt setze ich mich zur Ruhe, so ein Ruhestandsjob. Dieser Fonds ist ein von der Bundesregierung eingerichteter Kulturfonds, weil als die Wende kam, da ist Folgendes passiert. Schweizer wissen das nicht. Bis zur Wende war Berlin ein besonderer Gegenstand sozusagen der Liebe des westlichen Deutschlands. Und man hat mal gesagt, es war sozusagen die ausgehaltene Frau. Man hat Berlin verwöhnt und in Berlin war viel Geld, weil man sagte, man muss denen was Gutes tun, weil sie unter diesen wirklich widrigen Umständen leben. Da gab es auch zum Beispiel für jeden einzelnen Bürger, der verdient hat, gab es im Monat 500 Mark einen Zuschuss, weil man in Berlin lebte und man nannte das die Zitterprämie. Viele wissen das gar nicht mehr, dass es sowas gab. Man ging davon aus, dass man vor den Russen zitterte, die einen also umgeben haben. Jedenfalls in dieser Situation war es damals so, dass nach der Wende, dass man gesagt hat, so jetzt ist Berlin normal und hat die Zuschüsse zur Kultur drastisch gekürzt. Und dann sind einige, vor allen Dingen kleine Institutionen, richtig zusammengebrochen. Und dann ist es gelungen und tatsächlich war das ein Rat für die Künste. Dort war ich Vorsitzender dieses Rates, mit Helmut Kohl einen Deal auszuhandeln, dass er jährlich 10 Millionen für die Kultur und zwar für die freie Szene nach Berlin schaffte. Und man gründete diesen Hauptstadtkulturfonds und dann gab es einen Kurator und ich war das eben dann geworden und der zusammen mit einer Jury in die freie Szene Geld verteilte. Dann konnten viele kleinere Projekte, da gab es die Sophiensäle, Radialsystemen, Sie kennen auch einiges davon, die dann Anträge gestellt haben für Projekte. Das hat mir dann einen ganz großen Spaß gemacht, also nachdem ich wirklich dauernd in der Elitekultur tätig gewesen bin, dann durch die Off-Szene zu ziehen und dort alles Mögliche kennenzulernen, was dort einfach anfing, groß zu werden. Und es sind dort wunderbare Projekte entstanden, zum Beispiel Sascha Walz, die ist zunächst über diesen Hauptstadtkulturfonds gefördert worden und jetzt ist sie eine der ganz Großen in der internationalen Choreografie, ist auch in Zürich zu Gast und das ist damals entstanden. Nicht alles ist dort erfolgreich gewesen, aber sehr vieles und das hat ungeheuren Spaß gemacht, sozusagen für mich die Ohren neu aufzusperren, anderes zu hören und anderes zu sehen.
Ihr nächster Musikwunsch, wir kehren wieder zurück zur Elitekultur, aber eben auch aus Ihrer Zeit in Berlin. Von Richard Strauss, das Lied Morgen mit Christine Schäfer und den Berliner Philharmonikern unter Claudio Abbado. Warum haben Sie sich dieses Lied gewünscht?
Es ist eine wunderbare Aufnahme, denn Christine Schäfer ist eine herrliche Künstlerin, die ganz enge Beziehungen zu den Philharmonikern hatte. Und Claudio Abbado ist einer der ganz großen Dirigenten unserer Zeit, der auch insbesondere solches Repertoire Strauss und Mahler herrlich dirigieren konnte. Und Strauss ist etwas, was sozusagen dem Schmelz der Streicher dieses Orchesters entspricht. Und dann liebe ich dieses Lied ganz besonders, weil es beginnt mit einem herrlichen Geigensolo und die Stimme schmeichelt sich so richtig ganz ja unverwandt ein. Man merkt gar nicht, wo sie einsetzt und es ist eine der herrlichsten Liedanfänge, die ich kenne und mich fasziniert das immer wieder und es ist auch einer der Höhepunkte der Straußschen Liedkultur, ganz sicher. Thank you.
das Lied Morgen von Richard Strauss in dieser wunderbaren Interpretation mit der Sopranistin Christine Schäfer und den Berliner Philharmonikern unter Claudio Abbado. Elmar Weingarten als Intendant, Sie haben es vorher auch schon erwähnt, arbeitet man ja ganz eng mit Chefdirigenten zusammen. Wie war die Zusammenarbeit mit Claudio Abbado? War das immer ganz einfach oder war das manchmal auch schwierig?
Es war sicher manchmal auch schwierig, das sollte man ehrlich sagen. Mit dem Orchester war es auch nie so ganz einfach. Ich habe auch mal gesagt, also am glücklichsten ist man in dieser Position abends, wenn Konzert ist, zwischen 8 und 10, wenn dann niemand was sagt und man nur dieses Orchester genießen kann. Aber Claudio Abbado, der hatte eine wirklich sehr, sehr gute Idee. Er hat immer jede Saison unter ein Thema gestellt. Antike, Hölderlin oder auch Humor. Ausgangspunkt war oft die Oper, die er dirigiert hat. Und dann zog man los und versuchte also den einen oder anderen Dirigenten zu überzeugen, dass er also ein Thema aus diesem Bereich nahm. Das war sehr klug, weil man dann wie mit einer Wünschelrute durch die Musikgeschichte lief und suchte, was passt dort rein. Und man hat sehr viel Neues entdeckt. Das war wirklich ein ganz großes Verdienst. Jetzt mit David Zinman habe ich einen ganz anderen Typ von Chefdirigenten. Er ist ein richtiger Freund. Er ist ein unglaublich kluger Mann, sehr belesen und mit einem wahnsinnig großen Repertoire und einem unendlich vielfältigen Musikinteressen. Und dort läuft es ganz anders. Man diskutiert einzelne Programme. Dann beispielsweise neulich hatte ich einen Dirigenten, wo ich wirklich nicht richtig wusste, was biete ich ihm an oder worüber kann ich am besten mit diesem Dirigenten reden. Und dann hat David Zinman ganz spontan zwar einen Vorschlag gemacht und der Dirigent, dem ich dann diesen Vorschlag weitergereicht habe, der hat sofort zugegriffen und gesagt, das ist ideal. Er ist jemand, der einem das Intendantenleben wirklich sehr leicht macht, weil er sehr rational denkt, sehr vernünftig und sehr pragmatisch.
David Zinman wollte Sie ja schon lange nach Zürich holen. 2007 sind Sie dann gekommen. Woher wussten Sie, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist? Oder warum haben Sie in dem Moment dann entschieden, ja, jetzt gehe ich nach Zürich?
Na, das war wirklich ein Zufall. Und zwar, man hatte sich von meinem Vorgänger getrennt, Rückwind Nordwall, der war 11 Jahre hier und hat unglaublich viel Gutes erreicht auch für dieses Orchester, vor allen Dingen die ganzen CDs, die entstanden sind, die sind auch unter seiner Anregung, seiner Mitwirkung entstanden. Und dann hat man David Zinman gefragt, was machen wir jetzt? Und dann hat David Zinman wohl nur gesagt, ask Elmar. Und dann hat man mich angerufen. Und das war die Zeit, wo ich jetzt dann schon ein gutes Jahr Kurator des Hauptstadtkulturfonds war. Das ist eine Tätigkeit, die mich natürlich nicht ganz ausgefüllt hatte, weil das ist eine Teilzeittätigkeit, wie man hier in der Schweiz sagt, obwohl das nie so richtig stimmt mit der Teilzeit. Und dann habe ich mit meiner Frau das besprochen und dann haben wir gesagt, wir versuchen das und machen das. Und es war eine sehr, sehr glückliche Entscheidung.
Ja, wie hat Ihre Familie reagiert auf den Umzug? Sie mussten dann in die Schweiz ziehen?
Ja, wir haben uns eines überlegt. Sie hatten ja erwähnt, dass ich beim Ensemble Modern war und dort war, weil die Kinder noch zu Hause waren, habe ich in Frankfurt gewohnt, meine Frau hier. Jetzt sind die Kinder mittlerweile aus dem Haus und man war alleine. Und dann haben wir gesagt, wir machen das aber nur unter der Bedingung, dass wir also zusammen dorthin ziehen und die Berliner Wohnung aufgeben. Also wir sind ganz in nach Zürich gezogen.
Und wie gefällt es Ihnen in der Schweiz?
Ich muss sagen, uns gefällt es richtig gut. Wir haben wirklich, glaube ich, auch die Schweiz begriffen. Was wir erlebt haben am Anfang, das hat mich überrascht, dass es doch sehr, sehr anders ist. Also wie man hier tickt, wie man bestimmte Probleme angeht, wie man mit Menschen und miteinander umgeht, das ist doch sehr verschieden von dem, was in Berlin passiert. Dort ist man eher rauer im Umgang miteinander, aber auch sehr herzlich und man musste da sich schon umstellen. Aber wir haben das wirklich, glaube ich, geschafft und sind sehr, sehr glücklich hier und meine Frau macht auch einige Projekte hier, sodass wir also wirklich richtig beide voll zu tun haben und wir haben uns sehr gut eingelebt.
Sie haben vorher das gute Verhältnis von Ihnen mit David Zinman erwähnt. David Zinman hat letzten Sommer seinen 75. Geburtstag gefeiert. Der Chefdirigent des Tonhallorchesters wurde auch mit einem augenzwinkernden Film geehrt, der Fall Bella, eine Kuh macht Karriere. Das war Ihre Idee, haben Sie mir vorher verraten.
Ja, es war halt so, dass David Zinman war immer etwas unglücklich über den Ablauf der Probespiele. Weil es ist erstmal wichtig, Ich nenne das immer das Selbstergänzungsrecht des Orchesters. Das hat es. Also es kann wirklich entscheiden, wer neu aufgenommen wird. David Zinnen wirkt daran mit. Er hat allerdings ein Vetorecht, was er ganz selten in Anspruch genommen hat. Aber diese Probespielsituationen sind unglaublich hart für die jungen Musiker. Die hinter einem Vorhang spielen sie und sie spielen eigentlich nur wenige Takte, beispielsweise bei einem Mozart-Violinkonzert, nicht mal bis zur Durchführung. Und wenn es interessant ist, dann vielleicht noch ein bisschen von der Kadenz und dann sagt man Dankeschön und dann kommt der Nächste nach ein paar Minuten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe immer mit diesen Kandidaten mitgelitten und die Orchestermitglieder natürlich auch, weil die es ja kannten und ohne dieses Probespiel wären sie ja auch nicht dort gesessen. Und dann sind die Diskussionen oft verlaufen in Bahnen, die sind wirklich äußerst schwierig, weil man dann achtet man auf Intonation, dann auf die Persönlichkeit, welche Ideen jemand einbringt, wie flexibel er ist. Dann ist bei dem Orchester eine Sache wunderbar, die machen immer Kammermusik zusammen, bevor sie sich dann endgültig entscheiden. Also sie spielen bei Streichern ein Divertimento von Mozart. Und dann die Diskussionen, die haben dann auch manchmal ganz groteske Züge, was dann sprachlich geäußert wird und so. Und dann dachte ich, wir machen da uns mal ein bisschen lustig drüber und war mein Vorschlag, lass uns doch ein Kuhglockenprobespiel machen. Und konnte damals nicht ahnen, erstens, das Orchester, das hat unglaublich gut mitgemacht, die fanden das sehr witzig, die waren selbstironisch und waren wirklich glänzend drauf. Was ich auch nicht wusste, dass man das je machen könnte. Wir haben das dann so gemacht, dass am Schluss eine Kuh gewonnen hat, die dann auch auf die Bühne kam, beziehungsweise eben angehört wurde. Und das ist dann zu einem Film gemacht worden, den wir David Zinnen zum Geburtstag geschenkt haben. Finanziert haben das die Gönner der Turnhalle.
Das ist natürlich etwas überzogen, eine Kuh, die das Probespiel gewinnt. Aber haben Sie auch sonst absurde Situationen erlebt und braucht es viel Humor auch in Ihrem Job?
Es braucht Humor, aber ich muss sagen, dass im Orchester sind sehr humorvolle Musiker und das macht also auch oft sehr Spaß, mit denen zu lachen. Das ist tatsächlich hier auch ganz besonders ungewöhnlich. Da gibt es so ein paar Sektionen im Orchester, Stimmgruppen, die besonders gerne auch mal lachen. Ich kriege manchmal Briefe, es wird Sie wundern, dass sich Publikum darüber aufregt, dass die Schlagzeuger sich so amüsieren, wenn ihnen was gelungen ist. Und ich sage dann immer, dass Freude am Musizieren gehört dazu. Und wenn man das sieht, dann soll man das auch akzeptieren, also auch als Zuhörer. Aber es ist nicht so, dass die da nur ihren Spaß haben, sondern es ist, Musik ist eine ernste Geschichte. Aber wenn man sieht, welche Freude die Musiker am Musizieren haben, dann ist das einfach ein schönes Erlebnis. Und vor allen Dingen, das zeichnet auch genau dieses Orchester aus, die Spielfreude. Man erlebt das auch physisch, wenn man sieht, wie sie sich bewegen. Und das ist ein ganz besonderes Signum dieses Orchesters.
Ihr letzter Musikwunsch?
Ja, das ist die Unvollendete von Schubert. Und dort finde ich, dass also David Zinnen was ganz Außerordentliches gelungen ist. Er wollte ein Statement machen. Und das ist wirklich interessant, weil ich habe das früher auch anders erlebt. Viele sehen in der Unvollendeten so einen vorgezogenen Schwanengesang. Man weiß, dass sie vor der C-Dur-Symphonie entstanden ist. Zwei schwerblütige Sätze. Und David Zinnen sieht es als eine viersätzige Symphonie, von denen die letzten zwei einfach fehlen, weil er dann andere Sachen dann angefangen hat. Und das hat Schubert öfter mal gemacht. Er hat auch von dem Quartettsatz beispielsweise, gibt es einen zweiten Satz, hat er auch einfach aufgehört. Und wahrscheinlich eher, weil er anderes dann verfolgt hat oder wieder ein Lied spielen, komponieren musste und nicht, weil ihm da nichts mehr einfiel. Und deshalb nimmt David Zinnen den ersten Satz tatsächlich in einem schnelleren Tempo, con moto. Und meiner Ansicht nach ist das sehr, sehr überzeugend und ein sehr überzeugendes musikalisches Statement und sehr typisch für David Zinnen.
Thank you.
Der erste Satz aus Franz Schuberts Sinfonie in H-Moll, der Unvollendeten, in einer Aufnahme mit dem Tonhalleorchester Zürich, dirigiert von David Sinman. Das war der letzte Musikwunsch von Elmar Weingarten, dem Intendanten der Tonhalle-Gesellschaft. Mit ihm hat sich in Musik für einen Gast Eva Oertle unterhalten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.